Warum und in welcher Weise muss die göttliche Offenbarung weitergegeben werden? Darum geht es heute hier in der Katechismus-Sendung bei Radio Horeb. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Nähere Ausführungen zu dieser Frage finden Sie im Punkt 11 des Kompendiums der katholischen Kirche und auch im Punkt 74 des Großen Katechismus.
Und auf eben diese Frage, warum und in welcher Weise muss die göttliche Offenbarung weitergegeben werden, antwortet uns heute Pfarrer Helmut Schneider aus Oberwiesenacker im Bistum Eichstätt. Grüß Gott, Pfarrer Schneider.
Grüß Gott, Herr Dörnes, und grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
Danke, Pfarrer Schneider, dass Sie sich wieder für die Katechismus-Sendung die Zeit nehmen. Es ist wie immer auslegungsbedürftig, was uns das Kompendium des Katechismus sagt. Es antwortet nämlich auf diese Frage, warum und in welcher Weise muss die göttliche Offenbarung weitergegeben werden. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen, das heißt zur Erkenntnis Jesu Christi. Deshalb muss Christus allen Menschen verkündet werden, wie er selbst geboten hat, geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Das geschieht in der apostolischen Überlieferung. Pfarrer Schneider, was heißt das?
Ja, der letzte Satz charakterisiert es eigentlich. Die apostolische Überlieferung ist das, was Jesus seinen Jüngern gesagt hat. Dann wurden die Jünger allmählich zu Gemeindeleitern. Wir würden heute Bischöfe sagen, die Apostel zumindest waren Bischöfe. Und die haben wieder weitere Menschen in ihren Gemeinden erwählt durch Heiligen Geist und Handauflegung. Und so hat sich das Evangelium immer mehr ausgebreitet. Irgendwann wurde dann auch Kirche, die ja in den Anfängen war, institutionalisiert. Man könnte sagen, mit der sogenannten Wende des Konstantins begann dann eigentlich auch eine Institutionalisierung der Kirche. Und zwar der Papst als der eigentliche Leiter und Führer der Kirche, als Nachfolger des Apostel Petrus, dann die ihn umgebenden Kardinäle und die Bischöfe, die in den jeweiligen Diözesen eingesetzt waren. Jetzt muss man sich natürlich damals nach der konstantinischen Wende nicht vorstellen, dass überall schon Bistümer errichtet wurden. Das war alles noch sehr anfanghaft und zögerlich, aber es gab schon Länder, wo also Bischöfe residierten und hingeschickt wurden zur Evangelisierung, zur Missionierung und die sich natürlich auch in ihrem Bereich dann einen Stab zusammengesammelt haben. Die apostolische Überlieferung könnte man auch als apostolische Sukzession bezeichnen. Das heißt, es ging von einem aus, nämlich von Jesus Christus, der hat es an seine Jünger weitergegeben. Die Jünger haben es an die ihnen Anvertrauten weitergegeben und so weiter. Und so ist von der Weihe des ersten Bischofs von Rom, nämlich damals Papst Petrus, der aber nicht so genannt wurde, sondern eigentlich der Gemeindeleiter Petrus und Petrus der Fels, wurde das dann durch Handauflegung und Akklamation des Volkes mit dem Heiligen Geist weitergegeben. Handauflegung, es wurden die Hände aufgelegt und damit war es eine Beauftragung und Akklamation des Volkes, das heißt, das Volk wurde befragt und hat zugestimmt, damals noch durch Applaus, wir sprechen heute vom Klatschen, man hat halt einfach gewollt, dass der und der Bischof wird und wenn dem Volk zugestimmt wurde, war er dann Bischof. Wir kennen das beim heiligen Martin von Tours zum Beispiel, wo in späteren Jahren auch noch die Akklamation des Volkes wichtig war. Also die apostolische Überlieferung ist vom Ursprung her, von Christus her, bis heute zu. Und der Artikel besagt hier, dass es wichtig ist, dass alles auf Christus gegründet und alles von Christus her ist. Papst Benedikt XVI. Sagt in seiner Ansprache zur letzten Generalaudienz seines Pontifikats in Rom, in diesen Tagen danke ich Gott aus tiefstem Herzen, der die Kirche immer in allen Zeiten führt und gedeihen lässt. ihm vertraue ich die Kirche in aller Welt an. Wir wissen, das Wort der Wahrheit des Evangeliums ist die Kraft und das Leben der Kirche. In dieser Gewissheit habe ich vor knapp 8 Jahren Ja dazu gesagt, das Amt des Nachfolgers Petri anzunehmen. In diesen kurzen Sätzen, die Papst Benedikt hier uns mitteilt, ist eigentlich schon drin, was in dem Artikel 11 des Katechismus ausgesagt wird. Der die Kirche, also Jesus Christus, immer in allen Zeiten führt und gedeihen lässt. Also es sind nicht nur die Bischöfe, es ist nicht nur der Papst, es sind nicht nur die Priester, die Diakone und die ihnen anvertrauten Gemeinden, sondern es ist vielmehr der Herr selber, der die Kirche führt und gedeihen lässt. Die Menschen sind die Werkzeuge, auch die geistlich eingesetzten Menschen, also die Geistlichen, sind die Werkzeuge, aber er selber führt die Kirche und lässt sie gedeihen. Wir sind also unter der Hand Gottes und die apostolische Überlieferung, die sogenannte Sukzession, verstärkt das noch. Aber es ist auch ein Auftrag damit verbunden und dieser Auftrag, der wird gesagt, als Jesus die Jünger nochmal und die Apostel zusammenruft, kurz vor seiner Himmelfahrt und ihnen einen Auftrag mitgibt. Und dieser Auftrag heißt, geht hin zu allen Völkern und verkündet das Evangelium. Das ist die ureigenste Aufgabe der Kirche, dass wir das Evangelium verkünden. Und das geht aus dem heraus, was ich eben mit der Nachfolge von Petrus her beschrieben habe. Und hier steht nicht, deshalb sollte, deshalb könnte, sondern hier steht, deshalb muss Christus allen Menschen verkündet werden, weil es eben im 1. Timotheus auch heißt, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Da wird keiner ausgenommen und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Und diese Wahrheit, die hier verkündet wird, ist die Wahrheit Jesu Christi, ist der Herr selber. Und dass alle Menschen an Gott glauben und durch Christus zu Gott kommen, das ist hier das Entscheidende. Und der Papst Benedikt führt in seiner letzten Generalaudienz dann noch weiter aus und ich denke, das kann hilfreich sein für unseren Artikel heute hier im Katechismus. Wie Petrus und die Jünger im Boot auf den See von Galiläa wusste ich, der Herr ist im Boot, es ist sein Boot. Er führt das Schiff der Kirche, nichts kann diese Gewissheit verdunkeln. Ich glaube, das ist das Entscheidende, was Papst Benedikt hier sagt. Er, Jesus Christus selber, führt das Schiff der Kirche. Die Menschen sind Werkzeuge, sind Helfer. Aber den Plan, wie die Kirche zu führen ist, den hat Jesus Christus in Gott Vater mit dem Heiligen Geist. Die ganze Dreifaltigkeit Gottes ist an diesem Plan beteiligt und darauf dürfen wir vertrauen. In einem Konzilstext heißt es, was Gott zum Heil aller Völker geoffenbart hatte, das sollte, so hat er in seiner großen Güte verfügt, auf ewig unversehrt fortdauern und allen Geschlechtern weitergegeben werden. Allen Geschlechtern, da wird keiner ausgenommen. Es geht hier letztlich um Evangelisierung. Wir sprechen oft von diesem Wort Neuevangelisierung. Aber es geht hier um Evangelisierung, dass allen Menschen die Botschaft Jesu Christi bekannt wird. Und da gibt's natürlich vielfältige Formen zu evangelisieren. Wir brauchen ja nur auf Evangelii Gaudium zu schauen, die Enzyklika unseres jetzigen Papstes Franziskus, der ja in ganz verschiedenen Facetten davon spricht, wie diese Neuevangelisierung geschehen kann. Und es ist das Entscheidende, dass wir Menschen uns da an Gott festmachen. Und das ist unabhängig davon, ob jemand geistlicher ist oder wie es eigentlich immer heißt, Laie. Es sind alles Menschen, die glauben wollen. Es sind alle Menschen, die zum Glauben gerufen sind. Das Entscheidende ist, sich wirklich festmachen an dem, was die Kirche lehrt und was in der apostolischen Überlieferung, das heißt, das, was die Apostel uns nach dem Weggang Jesu, nach der Himmelfahrt uns überliefert haben. Und sie haben ja begonnen, dann verschiedene Nachbarländer Israels zu bereisen und dort das Evangelium zu verkünden. Und manche haben es angenommen und manche haben es nicht angenommen. Aber es hat sich immer weiter ausgebreitet. Und es gibt wohl kaum ein Land jetzt auf der Erde, auch durch die Satellitentechnik und das Internet, die noch nichts vom Wort Gottes gehört haben. Damals in diesen Anfängen der apostolischen Überlieferung war das ja fast nicht zu sehen, dass sich das so ausbreiten würde. Aber auch daran erkennen wir wieder, es ist Gottes Werk. Denn hätte der Mensch das alleine in der Hand gehabt, hätte es sich wahrscheinlich nicht so ausgebreitet, weil wir mit unseren Schwächen, Fehlern und Nachlässigkeiten und auch Trägheiten gar nicht das so durchgetragen hätten. Aber der Geist Gottes, der die Menschen beflügelt und der Heilige Geist, der ihnen eingibt, was zu tun und zu sagen und wie zu handeln ist, er hat das aufrecht erhalten, schon, ja, man kann schon sagen, über 2000 Jahre lang. Und daran erkennen wir, dass es von Gott ist. Schauen wir uns den zweiten Satz des Artikels nochmal an. Deshalb muss Christus allen Menschen verkündet werden, liebe Hörerinnen und Hörer. Natürlich kann ich hier auch nicht vor den Berg halten oder hinter dem Berg halten. Eine wichtige Art der Verkündigung ist jetzt zum Beispiel das Radio, in dem ich jetzt gerade spreche. Es wird immer bedeutender und zunehmender, dass wir über das Radio, über kirchliche, über geistliche Radios, so wie Radio Horeb auch ist, dass wir da immer mehr Menschen erreichen, als wir jemals in der Predigt, in der Heiligen Messe erreichen könnten. Und mit einem flächendeckenden Programm in der Weltfamilie von Radio Maria, also diesem großen Verbund, ist es möglich, alle Menschen zu erreichen, wenn sie denn erreicht werden wollen. Durch die neue Technik DAB Plus ist es noch klarer und kräftiger geworden. Also wer das Wort Gottes hören will, kann es auch hören. Und es ist dann das Entscheidende, dass in diesen Zeiten es auch möglich ist, in einem, ja, ich denke, flächendeckenden, ausgewogenen Programm via Satellit, via Internet, via Livestream, via Möglichkeiten über verschiedene kirchliche Fernsehsender, den Menschen das Wort Gottes und die Lehre Jesu Christi so nahe zu bringen wie nie zuvor. Und der Siegeszug dieser Fernsehsender und Radios helfen mit dazu, dass die Menschen sich wieder auf Christus und auf die Lehre beziehen.
Geht in alle Welt, Halleluja, und seid meine Zeugen, Halleluja.
Ein anderes Feld, was ich für die Evangelisierung noch sehe, sind die sogenannten geistlichen Gemeinschaften. Da sind in den letzten Jahrzehnten sogenannte neue geistliche Gemeinschaften aufgebrochen, wo junge Leute, die tiefer glauben wollen, sich auf den Weg gemacht haben, um in Gemeinschaften zu leben, um ihren Glauben zu leben, nach außen zu bringen. Zum Beispiel Initiativen, die auch aus den Weltjugendtagen entstanden sind und zur neuen geistlichen Gemeinschaft oder zur Gebetsgemeinschaft oder aber auch zu einem, ja, zu einer Möglichkeit geworden sind, wie zum Beispiel die Jugend 2000, die helfen, dass Menschen, die tiefer glauben wollen, im Geiste Jesu und Mariens auf eine Möglichkeit gebracht werden zu können, ihren Glauben wirklich zu leben und zusammenzustehen und miteinander zu sein. gerade in diesen geistlichen Gemeinschaften steht die Anbetung im Mittelpunkt, das Gebet, aber auch die Gemeinschaft. Viele verschiedene Konferenzen, die ich auch immer wieder zu besuchen habe oder wo ich mit geistlichen Gemeinschaften unterwegs bin, zeigen das auch auf. Es entsteht durch das gemeinsame Gebet, durch das gemeinsame Tun, durch gemeinsames Messefeiern, durch gemeinsam in der Anbetung sein, entsteht auch eine Gemeinschaft, die nicht nur aus der menschlichen Sehnsucht nach Gemeinschaft herrührt, sondern vielmehr getragen wird durch den, der mitten unter uns ist und der Gemeinschaft stiftet. Ich denke an so manche Holy Hour, also heilige Stunde, wo Jugendliche vor dem Allerheiligsten knien und innerhalb dieser Stunde einfach sich von Christus beschenken lassen, ohne dass sie viel spüren oder merken. Manche können das sein, dass sie etwas spüren, bei manchen auch nicht, aber wo Jesus die Seele im Menschen verändert, allein durch sein Dasein, und wo man aus dieser sogenannten heiligen Stunde mit dem Empfang des sakramentalen Segens dann wieder hineinkommt in eine Gemeinschaft der untereinander Glaubenden. Wer an Christus glaubt und zusammen ist, das verbindet sich in der Gemeinschaft und es wird eine tragfähige Gemeinschaft. Ich habe natürlich jetzt nur einige Gemeinschaften herausgegriffen, aber auch diese geistlichen Gemeinschaften tragen natürlich dazu bei, zu evangelisieren und das Evangelium weiter zu verkünden. Ich denke zum Beispiel auch an diese geistlichen Gemeinschaften, die Stadtmissionen machen, wo sie in die Häuser der Menschen kommen und ihnen etwas von Gott anbieten, über Gott erzählen und die Menschen dann von selber auf ihre Schwierigkeiten mit Kirche und Glauben kommen, aber dann doch spüren, dass es Jesus ist, der sie liebt und bereitwillig Zeugnis geben von dem, was sie erfahren haben. Diese verschiedenen sogenannten Gemeindemissionen, mir fallen die Städte in letzter Zeit Wien und Regensburg ein, aber auch viele andere Missionen, die stattgefunden haben, zum Beispiel auch Firmlingsmissionen, wo die Firmlinge als Missionare unterwegs sind und mit den Menschen über ihren Glauben sprechen. Da ereignen sich tolle Gespräche, man kommt im Gottesdienst wieder zusammen. Und all das kommt aus dieser apostolischen Überlieferung, in die wir Menschen alle hineingenommen sind. Und natürlich die Gläubigen ganz besonders. Und das Schöne daran ist, dass es im Laufe des gesamten Kirchenjahres vielfältige Möglichkeiten gibt, den Glauben zu bezeugen. Auch innerhalb der Kirche, im sogenannten liturgischen Jahr, gibt es immer wieder Möglichkeiten in symbolhafter Weise, aber auch in tatkräftiger Weise, durch Aktionen, durch Wallfahrten und so weiter, den Glauben zu bezeugen. Es geht ja nicht nur darum, das zu verkünden, was die Apostel verkündet haben durch Jesus Christus und was sie von ihm überliefert haben, sondern es geht darum, den Menschen wieder zu Gott zu führen und sie in ihrer Sehnsucht, also in der Beziehung zu Jesus, zu erfahren, dass er es ist, der uns letztlich trägt. Und dann aber auch innerhalb dieser Missionen, von denen ich gesprochen habe, eine neue Beziehung zu Jesus zu finden. Wir sprechen da im Terminus technicus von der sogenannten personalen Christusbeziehung. Aber das ist natürlich ein sehr technischer Ausdruck. Gemeint ist, dass ich wirklich eine Beziehung zu dem aufbaue, der mich von Anfang an geliebt hat. Und natürlich ist in dieser apostolischen Überlieferung auch mit drin, dass wir die Christusbeziehung weitergeben und neu erfahrbar machen. Da ist auch klar, dass wir das nicht einfach so können und dass wir die Liebe Jesu Christi und die Kraft des Heiligen Geistes dazu auch benötigen. Aber der Auftrag, der hier steht, nämlich die Weitergabe der göttlichen Offenbarung, und Gott hat sich offenbart in Jesus Christus, diese Weitergabe, das ist uns aufgetragen, bis Jesus wiederkommt. Wir haben das auch im Hochgebet, da heißt es dann, bis du kommst in Herrlichkeit. So lange ist uns das aufgetragen. Denn wenn er wiedergekommen ist und er wieder der Herr von allem wird und es sichtbar wird, dann brauchen wir die Überlieferung natürlich nicht mehr. Aber bis dahin ist der Auftrag der Kirche, das Gedächtnis an ihn wachzuhalten, aber eben nicht nur als Gedächtnis im Sinne von Remember, ja, weißt noch damals, sondern als etwas, wo wir hineingenommen sind in seine Liebe, wo wir hineingenommen sind in die Überlieferung der Kirche, wo wir hineingenommen sind in die Verkündigung des Evangeliums und wo wir auch gleichsam hineingenommen sind in das, was Glaube ausmacht. Wir merken also, die göttliche Offenbarung, die in Jesus Christus Mensch geworden ist, diese göttliche Offenbarung, das ist unser Auftrag. Das kann man sagen, ja, das machen die Bischöfe, das machen die Priester, die Diakone, der Papst soll das machen, aber ich als einfacher Christ, ich muss das nicht machen. Ich glaube, das ist der falsche Ansatz. Wenn ich anfange, ich muss das nicht machen, dann ist es ein Müssen. Aber es ist eigentlich ein Geschenk, das Geschenk des Glaubens. Und aus dem Glauben heraus, aus der Sehnsucht nach einer Beziehung mit Jesus Christus, ist es dann nicht mehr schwer und die Last ist eigentlich leicht. Und dann ist es kein Muss mehr, sondern es ist ein Dürfen, ein Mit-Hineingenommen-Sein, ein Können. Natürlich dienen auch Großveranstaltungen der Kirche dazu, Evangelisierung wieder bewusst zu machen. Ich denke zum Beispiel im Rahmen des Jahres der Patrona Bavariae, wo wir im Bistum Würzburg waren und 5000 Menschen sich versammelt haben, um sich unter den Schutz der Mutter Gottes zu stellen. 5000 Menschen haben sich aufgemacht, um an einem Glaubensereignis teilzunehmen. Ich bin sicher, sie hätten es nicht getan, hätten sie nicht die apostolische Überlieferung, das Evangelium, irgendwann einmal, sei es in der Familie oder im Religionsunterricht oder in der Kirche, verkündet bekommen. Und natürlich gehört zur göttlichen Offenbarung auch die Frau, die Jesus geboren hat. Sie hat Ja gesagt zu dem Willen Gottes und zum Plane Gottes. Und sie kann uns Fürsprecherin und Helferin auch sein. Ich glaube, das Entscheidende an diesem Artikel ist, dass wir uns wirklich darauf einlassen, dass wir wirklich Ja dazu sagen, so wie Maria es getan hat, dass wir wirklich Ja zu Jesus Christus und der Offenbarung sagen. Papst Benedikt hat im Jahre 2009 in Brünn in Tschechien Folgendes noch dazu gesagt, was die Geschichte des Glaubens aufzeigt. Und ich glaube, es ist wichtig zu hören, dass das auch für die Situation unserer Zeit signifikant ist. Die Erfahrung der Geschichte zeigt, zu welcher Sinnlosigkeit der Mensch gelangt, wenn er Gott von seinem Entscheidungs- und Handlungshorizont ausschließt. Und wie es nicht einfach ist, eine Gesellschaft aufzubauen, die sich an den Werten des Guten, der Gerechtigkeit und der Brüderlichkeit inspiriert, weil der Mensch frei ist und seine Freiheit brüchig bleibt. Die Freiheit muss daher ständig neu für das Gute gewonnen werden und die nicht einfache Suche nach den rechten Ordnungen der menschlichen Dinge ist eine Aufgabe, die allen Generationen auferlegt ist. Und dann kommt er zum Schlusssatz. Und das ist der Grund, liebe Freunde, warum wir hier sind, um vor allem zu hören, um ein Wort zu hören, das uns den Weg weist, der zur Hoffnung führt. Ja, um das Wort zu hören, das allein feste Hoffnung geben kann, weil es Gottes Wort ist. Soweit Papst Benedikt. Und ich glaube, genau das ist es, was er ausgedrückt hat. Wir hören nicht irgendein Wort in der apostolischen Überlieferung, sondern wir hören Gottes Wort. Und wenn es Gottes Wort ist, und diese Erfahrung habe ich selber oft schon gemacht, dann ist es nicht irgendein Wort, was vor 2000 Jahren mal gesagt wurde. Denn wenn ich die Bibel aufschlage und hineinschaue, oder ich ziehe eine Bibelstelle und bete vorher zum Heiligen Geist, dann kann es sein, dass mich das Wort so trifft und dass es voll in meine Situation hineinpasst. Und das bedeutet nichts anderes, dass das Wort immer ewigkeitsgültig ist. Das Wort Gottes ist ewigkeitsgültig. Und wir haben schon oft auch in Anbetungen mit verschiedenen geistlichen Gemeinschaften immer wieder gespürt, wenn man da vom Allerheiligsten kniet und da eine Weile dann dabei ist und geht zu dem Körbchen und zieht eine Bibelstelle ganz auf den Heiligen Geist vertrauend und dass Gott diese Hand führt, dass dann oft ganz erstaunliche Bibelstellen gezogen werden, die genau in die Situation meines jeweiligen Lebens passen. Und ich glaube, das ist auch ein Zeichen dafür, dass das Wort Gottes, was überliefert ist und was wir in der Bibel finden und durch die Predigten der Apostel, später der Bischöfe und überhaupt die Predigten der Kirche, immer wieder neu ausgelegt bekommen und jeweils neu in uns werden kann. Das ist nicht einfach abgeschlossen, denn dieses Wort ist dynamisch, ist Sprengkraft, weil es vom Heiligen Geist ja beseelt, durchsetzt, getränkt und in Dynamis und Energia hineingekommen ist. Und so lesen wir dann weiter bei dieser Predigt in Brünn von Papst Benedikt: Indem wir aufs Engste mit Christus verbunden bleiben und mit Begeisterung Christ sind und da wir gewiss sind, dass uns nichts fehlt, weil wir auf ihn vertrauen, können wir erfahren, Jesus verlässt nie seine Freunde, er sichert die Hilfe zu, denn ohne ihn kann nichts gemacht werden. Wir haben vielleicht im Leben auch schon oft erfahren, diesen Satz, den Jesus geprägt hat, ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir dürfen auf ihn vertrauen und wir dürfen auf die göttliche Offenbarung, die uns gegeben wurde, vertrauen. Bis zu dem Zeitpunkt, wie dass er wiederkommt. Und sicher auch darüber hinaus, weil er dann wieder seine Kirche sichtbar führt und lenkt. Jetzt führt er diese Kirche, die von ihm uns anvertraut wurde, durch den Heiligen Geist. Und er ist mitten in dieser Kirche, denn er sagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und er sagt, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Oder wie es in dem Lied auch heißt, in der Gemeinschaft, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und er sagt es auch in einer Rede in Johannes 7,38, wer an mich glaubt, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wer also ganz auf ihn vertraut, der ist gut aufgehoben. Und die apostolische Überlieferung, die vom Himmel geplant und gewollt ist, die hilft uns dabei.
In der heutigen Katechismus-Sendung hörten Sie Pfarrer Helmut Schneider aus Oberwiesenacker im Bistum Eichstätt mit der Betrachtung der Frage, warum und in welcher Weise muss die göttliche Offenbarung weitergegeben werden, Punkt 11 des Kompendiums des Katechismus der katholischen Kirche und Näheres dazu auch im Großen Katechismus im Punkt 74. Sie können das Ganze auch nachlesen im Infofeld zur Sendung auf horeb.org, unserer Homepage, und dort finden Sie natürlich auch diese Sendung in Kürze im Podcast- und Download-Angebot. Wenn Sie es ganz klassisch möchten, können Sie sich auch eine CD bestellen. 08328921120 ist die deutsche Telefonnummer für unseren CD-Dienst.
Vielen Dank, Pfarrer Schneider, für diese Sendung, für diese Katechese. Dürfen wir Sie zum Abschluss noch um Ihren Segen bitten?
Gerne. Herr, wir möchten dich bitten um deinen Segen, dass wir das zu schätzen wissen, was die göttliche Offenbarung in Jesus Christus uns immer wieder neu schenkt. Und da ist eben nicht nur Jesus Christus, sondern die ganze Fülle der Dreifaltigkeit, die sich uns immer wieder neu schenken will, besonders auch in der Eucharistie. Und so bitten wir um die Erkenntnis durch den Heiligen Geist und bitten um Gottes Segen. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
So segne, behüte, begleite, beschütze, führe euch immer tiefer in die Erkenntnis des Glaubens an Jesus Christus, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.